Wie kommt Europa zu mehr digitaler Souveränität? Um diese Frage kreist heute ein Gipfel in Berlin. Eingeladen dazu haben das deutsche und das französische Digitalministerium. Erwartet werden unter anderem auch Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron. Bei dem Gipfel soll es um Wege und Projekte gehen, die eben diese digitale Souveränität Europas vorantreiben sollen. Darüber spreche ich in SWR Kultur am Morgen mit Professor Philipp Hacker. Er lehrt Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Europa-Universität Viadrina, befasst sich dabei mit dem EU-Datenschutzrecht genauso wie mit der Regulierung digitaler Technologien, insbesondere von künstlicher Intelligenz. Herr Hacker, grüße Sie.
Guten Tag, vielen Dank.
Herr Hacker, mit der digitalen Souveränität in Europa, da scheint es aktuell noch nicht so weit her zu sein. Eine repräsentative Befragung des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW hat gerade erst gezeigt, dass sich Unternehmen in Deutschland in Sachen digitaler Technik, Software und Anwendung zunehmend abhängiger fühlen von nicht-europäischen Anbietern. Was macht die Unternehmen da so abhängig?
Ja, das ist in der Tat so, dass es da in Sachen europäischer digitaler Souveränität noch massiv Luft nach oben gibt. Es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, muss man sagen. Viele dieser Anbieter sitzen, wenn man so will, auf oligopolistischen Strukturen. Das heißt, es gibt nur ganz wenige und es gibt auch hohe Marktzutrittsschranken. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie morgens in die Garage stelle und sage, ich mache jetzt mit zwei Freunden, die auch gut programmieren können, mal schnell ein neues Modell, das mit OpenAI konkurriert. Ja. Da brauche ich wirklich Milliarden an Investitionen. Das fehlt häufig in Europa. Es fehlen also lokale Alternativen. Es gibt dann natürlich auch die Pfadabhängigkeit. USA, China haben da sehr früh massiv investiert, haben da die großen Firmen, wie auch im Bereich Cloud, im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Das bedeutet, da kommt man nicht so leicht raus. Zum Glück gibt es auch europäische Anbieter, aber die sind nicht in allen Domänen spitze. Und deshalb haben wir da momentan teilweise nur eine eingeschränkte Wahlfreiheit, wenn man wirklich in Europa bleiben will.
Dabei ist jetzt aber digitaler Wandel eigentlich kein Neuland mehr, um mal einen Begriff der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel zu verwenden. Also sowas wie ein Problembewusstsein müsste da ja schon lange auch her sein. Aber höre ich auch ein bisschen raus, wir haben das auch so ein bisschen verschlafen.
Ja, also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir lange Zeit sehr gut damit gefahren sind, in Europa im Grunde auf vielen Ebenen stark abhängig zu sein von den USA. Das hat ganz klar mit der neuen amerikanischen Regierung eine völlige Wende genommen. Das bedeutet, wir brauchen digitale Souveränität, aber was heißt das überhaupt? Für mich ist das ein Begriff, der eine Vision darstellt, dass eine Entität, das kann jetzt ein Staat sein, ein Staatenverbund wie die EU, das kann aber auch ein Unternehmen sein, über die Infrastruktur, Ressourcen und Handlungsfähigkeit verfügt, um ihre Ziele ohne übermäßige Abhängigkeit von externen Akteuren im technischen Bereich zu erfüllen. Es gibt jetzt hier, würde ich sagen, ein zentrales Problem. Das ist nämlich, wenn wir in die Zukunft schauen, dann wissen wir schlicht nicht genau, welche zum Beispiel KI-Techniken in Zukunft das Rennen machen werden. Die USA, die setzen momentan fast mit der gesamten Volkswirtschaft hochriskant auf das immer größer werden der jetzigen KI-Modellarchitektur. Transformer-Modelle nennt man das. Dann gibt es zweitens aber die Möglichkeit, dass man die jetzigen Modelle, dass die gar nicht dazu führen, dass es noch so viel besser wird. Das hatten vielleicht einige schon gemerkt, dass zwischen sozusagen GPT-4 und GPT-5, also den letzten ChatGPT-Varianten, gar nicht so ein großer Unterschied ist. Deshalb könnte man sagen, naja, es muss irgendwie neue Architekturen geben. Man weiß aber noch nicht genau, welche. Und das Dritte, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man sieht, dass viele Durchbrüche domänenspezifisch, also im Bereich der medizinischen KI, im Bereich der autonomen Systeme, autonomes Fahren und so, passieren mit engen, ganz konkreten KI-Applikationen, nennt man Narrow AI. Und auch da kann man sagen, dass vielleicht in einigen Bereichen diese ganz großen Modelle gar nicht unbedingt nötig sind. Das bedeutet, dass wir im Grunde in Europa ein Denken brauchen, das in allen diesen Szenarien funktioniert.
Welche Rolle spielt bei diesem Wunsch der vergleichsweise strenge Datenschutz der EU? Steht der dem Ganzen doch manchmal eventuell auch im Weg?
Also der Datenschutz ist, wenn man so will, Teil der europäischen DNA und Teil unseres Souveränitätsprogramms. Der muss also Teil dessen sein, meines Erachtens nach. Sonst brauchen wir die europäische Souveränität auch gar nicht, denn Modelle ohne Datenschutz, die finden wir auch ohne außerhalb Europas genug. Was brauchen wir hier? Das eine ist zu sagen, wir wollen die Modelle alle wirklich mitentwickeln, die Top-Modelle. Wenn wir das in Europa vielleicht nicht überall schaffen, dann wollen wir wenigstens in der Inferenz, also in dem, wo konkret die Daten eingespielt und dann berechnet werden, da wollen wir das wenigstens lokal machen. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal Datenkapazität, wir brauchen Rechenkapazität und besser funktionierende Kapitalmärkte für die Finanzierung. Hier würden besonders wichtig sein, erstens bei European, dass man also sagt, in zentralen öffentlichen Aufträgen zum Beispiel können nur Anbieter genutzt werden, die bestimmte Souveränitätsanforderungen erfüllen, die hier in Europa verankert sind. Zweites, was besonders wichtig ist, Rechenzentren, ja, muss man aufbauen, aber immer zusammendenken mit der grünen Transformation, also nicht irgendwo Beton in die Landschaft kippen, sondern tatsächlich erneuerbare Energien da mit anbinden. Und das Dritte wäre meiner Ansicht nach, so Kofinanzierungsstrukturen zu denken, staatliche Beteiligungen an Talentakquise, an der Möglichkeit, hier auch neue Verbindungen zu schaffen zwischen Industrie und Universitäten. Dann können wir es auch schaffen, wirklich Top-Spitzenkräfte nach Europa zu holen. Schön ist es ja allemal, aber wir brauchen auch die Bedingungen, um die Leute hier technisch anzubinden.
Professor Philipp Hacker von der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina in SWR Kultur am Morgen haben wir gesprochen über den Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität, der heute in Berlin stattfindet. Herr Hacker, danke Ihnen sehr.
Herzlichen Dank auch Ihnen.